Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mein Name ist Anna Kohn, herzlich willkommen zur Sendung. Die geheime Quelle des Humors ist nicht Freude, sondern Kummer. Das hat Mark Twain gesagt und ein bisschen kann man das auf den Film übertragen, über den wir jetzt als erstes in dieser Sendung sprechen wollen. Es ist ein Film über den Nahostkonflikt, daher der Kummer bzw. eher die Verzweiflung, und es ist auch eine Komödie. Der Film heißt Tel Aviv on Fire und startet heute im Kino. Regie geführt hat Sameh Zoabi, selbst israelischer Palästinenser, und es geht in dem Film um Salam. Salam ist wie der Regisseur Palästinenser aus Israel und er arbeitet an der Soap Tel Aviv on Fire mit. Salam wird von einem israelischen Grenzposten dazu gezwungen, die Soap so umzuschreiben, dass sie dessen Frau imponieren soll.
Du bist der Autor von Tel Aviv on Fire?
Ja.
Also sag schon, was passiert am Ende?
Hören Sie, das kann ich nicht sagen. Also
zweimal am Tag musst du hier durch meinen Checkpoint, verstehst du? Sag einfach, was am Ende passiert.
Ja, das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Trailer von Tel Aviv on Fire. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus hat den Film gesehen. Frau Nikodemus, ich habe die Handlung jetzt mal nur grob umrissen. Wie funktioniert diese Geschichte denn genau?
Ja, Sie haben es ja schon angedeutet, dass diese Serie da umgeschrieben wird und man sieht dann eben den Autor aus Ramallah und den israelischen Militär in einem Grenzcontainer neue Szenen aushacken, in denen vor allem der eigentlich negativ gezeichnete israelische General innerhalb der Serie immer sympathischer erscheinen soll. Diese Serie, um die es da geht, die spielt ja kurz vor dem Sechstagekrieg 1967 und Hauptfigur ist eine palästinensische Matahari, eine Spionin liiert mit einem palästinensischen Freiheitskämpfer und diese Spionin soll den israelischen General, soll ihm militärische Geheimnisse entlocken. Das ist eine ganz offen antizionistische Serie und deshalb ist es dann für dieses neue Autorenduo Widerwillen gar nicht so einfach, den israelischen Bösewicht immer sympathischer darstellen zu lassen, was natürlich sehr komische Seiten auch hat.
Sie haben es gesagt, wir haben da jetzt diese Serie, diese antizionistische Serie in dem Film Tel Aviv on Fire. Wie wird das denn szenisch umgesetzt?
Na, es gibt viele Szenen dieser Soap, die dann manchmal unvermittelt nach einem Schnitt der Rahmenhandlung einsetzen und dann so erleben wir dann den Fortgang der Handlung. Also wir sehen dann, wie die Liebesgeschichte zwischen dieser schönen palästinensischen Spionin und dem zunehmend edelmütigen israelischen General immer heißblütiger wird. Diese Serie verliert streckenweise dann ihren antizionistischen Drive. Sie wird immer mehr Love Story. Und am liebsten, ganz ehrlich, würde man diese Szenen immer weiterschauen. Man wird selbst zu einem Fan dieser Serie. Aber dann fährt die Kamera eben zurück und man sieht dann die Mikrofone und Kulissen und es ist wieder in der Wirklichkeit einer billigen kleinen Studio-Klitsche in Ramallah, wo ein älterer Filmproduzent eben Onkel des Autorenhelden mit Geldern aus den Arabischen Emiraten eine billige antizionistische Serie produziert.
Ich habe es eben gesagt, klar, der Hintergrund dieses Films ist der Nahostkonflikt. Könnte man sagen, das ist eine Versopung des Nahostkonflikts, was da gezeigt wird?
Das könnte man sagen. Ich finde es aber auch nur konsequent und auch irgendwie folgerichtig, denn bei diesem Konflikt hat ja jeder sein Narrativ. Also im Grunde sehen sich ja alle als Opfer der anderen. Und nun wird diese Serie dann über den Sechstagekrieg zu einem Narrativ, das jeder hier entsprechend seiner politisch-kulturellen Herkunft oder Prägung schreiben und umschreiben kann. Also der Altproduzent, weil er die palästinensische Jugend an ihre heroische politische Vergangenheit erinnern will. Dann eben der besagte israelische Grenzer, weil er mit der Figur des heroischen Generals indirekt seine Frau für sich begeistern will. Und der Autor Salam wiederum schreibt verdeckte Liebesbotschaften an seine Ex-Freundin in die Serie hinein. Also jeder legt hier seine Sehnsüchte, seine Ideologien, auch seine privaten Ziele ins große Narrativ und diese bizarre Erzählung, die erscheint dann plötzlich eine angemessene Form und auch Fortsetzung für diesen völlig festgefahrenen Nahostkonflikt und auch eine kleine Utopie durch die amoröse Aufladung.
Wird denn dann im Film auch die Tonlage von Soaps übernommen? Also was man so kennt, dieses Überdramatische, dieses Emotionale?
Tatsächlich, ja. Die Soap nimmt immer mehr Besitz von Sameh Zoabis Film. Die Handlung wird immer vielstimmiger, temporeicher, absurder, auch schwülstiger. Und der Film verwandelt sich wirklich in das, wovon er erzählt, bis hin zu einer großen Krankenhausszene, in der dann alle diese Serie im Fernsehen schauen, Krankenschwestern, Ärztinnen, Patienten oder Besucherinnen.
Würden Sie denn sagen, dass trotz dieser Love Story, trotz dieser Soap, Tel Aviv on Air auch ein politischer Film ist? Also nimmt der vielleicht auch eine Seite ein, die palästinensische oder die israelische?
Also er nimmt mal die eine, mal die andere Seite ein, ganz konsequent, auf kluge, lustige Weise. Zum Beispiel, wenn sich der israelische Grenzkommandeur und der palästinensische Autor über die Entwicklung oder Bezeichnung der Serienfiguren streiten. Der eine sieht in dem palästinensischen Spionagechef einen Terroristen, der anderen einen Freiheitskämpfer. Und politisch finde ich diesen Film auch, weil er die ungeheure Müdigkeit abbildet aller Protagonisten angesichts dieses Konflikts. Auch eine ungeheure Zermürbung und Trauer und auch die ganze Sehnsucht, diesen Schlamassel ja durch den Überbau einer Soap zu sublimieren und hinter sich zu lassen. Insofern trifft der Film auch eine Aussage, finde ich, ja über die metapolitischen Möglichkeiten der Kunst eigentlich.
Ganz kurz vielleicht noch Ihr Fazit. Funktioniert das denn als Komödie wirklich insgesamt oder bleibt einem das Lachen nicht auch manchmal im Hals stecken, wenn man so diesen ganzen Hintergrund natürlich auch kennt?
Ich kann von mir nur sprechen, mir blieb das Lachen überhaupt nicht im Halse stecken. Ich habe immer erst geschmunzelt, dann richtig gelacht, weil man lacht auch darüber, wie ähnlich sich Palästinenser und Israelis in diesem Gewusel sind zwischen Liebe, Showbiz und Besatzungsalltag. Und man lacht auch oder freut sich darüber, dass jüdischer und palästinensischer Humor hier im Grunde gar nicht mehr zu unterscheiden sind.
Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus hat Tel Aviv on Fire gesehen. Der startet ab heute im Kino. Und wir bleiben beim Thema Politik und Kunst, aber etwas weniger beim Thema lustig. Wenn Sie vor 2 Jahren auf der Documenta waren in Kassel, dann erinnern Sie sich wahrscheinlich noch an das Kunstwerk des kurdischen Künstlers Hiwar K. Denn das war eigentlich nicht zu übersehen. Große orangene Bauröhren, die übereinander gestapelt waren und in denen dann jeweils wie eine Art kleiner Lebensraum eingerichtet war. Zum Beispiel mit Kissen und Decken oder mit einer Art Schreibtisch. 2015 war Hiwar K. auch auf der Biennale in Venedig vertreten und jetzt bekommt er den Hector-Kunstpreis der Kunsthalle Mannheim und der Hector-Stiftung. Aus diesem Anlass zeigt die Kunsthalle Mannheim eine große Retrospektive des Künstlers. Mitte der 90er war der gebürtige Iraker und jetzt Wahlberliner aus seinem Heimatland geflohen und Krieg und Zerstörung gehören auch immer noch zu seinen wichtigsten Themen. Rudolf Schmitz hat Hiwar K. in Mannheim getroffen.
Ich habe nicht viel mit der Kunst zu tun, ehrlich gesagt. Ich mache nur meine Geschichten und Geschichten von meiner Familie. Ich übersetze sie jedes Mal in ein Material und Leute nennen das Kunst.
Hiwar K. ist ein überaus sympathischer Tiefstapler. Und vielleicht erzählt er wirklich nur Geschichten in nicht-verbaler Form. Zum Beispiel die seines Vaters, eines Kalligraphen und Propagandakünstlers, der die Familie mit einem genialen Trick in den Genuss von Farbfernsehen brachte, das dem kurdischen Teil des Iraks lange verweigert wurde. Hivas Vater klebte zugeschnittene Farbfolien auf die Mattscheibe, um die Liebesschnulzen der 1960er Jahre aufzupeppen. Jetzt ist in der Mannheimer Kunsthalle eine Bodeninstallation solcher Fernsehgeräte zu sehen, auf denen die Figuren immer wieder aus den bunten Umrissfolien rutschen. Kurator Sebastian Baden.
Das sorgt auch für den überraschenden und poetischen Moment dieses Kunstwerks, dass man zum Beispiel jetzt sehen kann, wie 2 Personen miteinander sprechen und von farbigen Folien umrahmt sind. Sobald die aber anfangen, sich zu bewegen, verschiebt sich das Ganze. Und somit ist eigentlich ein eigener, sehr künstlerischer Kommentar entstanden, der nur daher rührt, dass man auch gerne farbiges Fernsehen hätte und es somit selbst als performativen Eingriff gestaltet hat. So hat es der Vater von Hiwar geschaffen, der damit auch in der Arbeit eine Hommage erfährt.
Als routinierter Kunstbetrachter denkt man natürlich auch an Namjoon Paik's frühe Arbeiten. Dieses Stück westlicher Kunstgeschichte steckt mit drin. Aber gerade deshalb entwickelt diese improvisierte irakische Fernsehkultur besonderen Charme. Fernsehvergnügen auf westlichem Technologielevel, hergestellt mit Schere und Farbfolie.
Und als ich nach Westen gekommen bin, also erst habe ich ein Kunstgeschichte-Buch geguckt. Und normalerweise gucken wir von rechts nach links. Und dann habe ich von rechts nach links geguckt und dann habe ich von ganz moderner bis zum klassischen geguckt. Ja, es ist ganz komplett andere Chronologie.
Und dieses gegen den Strich bürsten und vom Kopf auf die Füße stellen macht den großen Reiz von Hiwar K.'s Installationen aus. Da gibt es oft den Touch von Joseph Beuys, Namjoon Paik, Fluxus, sogar von Henri Matisse. Aber die grundierende Geschichte ist eine andere. Die von Tod, Zerstörung, Genozid, vom Leben in Zeiten des Krieges. Nicht zufällig ist Hiwar K. ein Meister der Kooperation. Aus Munitionsüberresten der 3 Golfkriege ließ er in der italienischen Stadt Cremona eine Glocke gießen, verziert mit Tierfiguren der assyrischen Tradition. Der Künstler hatte dazu nicht nur mit dem Glockengießer, sondern auch einem kurdischen Munitionssammler zusammengearbeitet. In der Ausstellung ist die Glocke umfangen von 2 Videoprojektionen, die diesen Prozess der Herstellung zeigen. Kurator Sebastian Baden.
Und wenn man möchte, darf man in dieser Ausstellung das Kunstwerk sogar anfassen. Man kann also das Material von Holz und Metall fühlen und darf diese Glocke auch schlagen.
Die Ausstellung zeigt Hivakar als politischen Aktivisten, der auf Demonstrationen in seiner kurdischen Heimatstadt auf einer Mundharmonika »Spiel mir das Lied vom Tod« intoniert oder widerstandsbereiten Menschen per Social Media Handlungsanweisungen gibt, die von der Polizei nicht entschlüsselt werden können. Für Mannheim hat er auf einen riesigen Teppich eine Luftaufnahme der 1943 zerbombten Stadt drucken lassen. Dort können sich die Besucher niederlassen, meditieren oder per Audioguide Bewegungsübungen vollziehen und sich eventuell klarmachen, wie sehr sich die Geschichte von Gewalt, Zerstörung, Krieg, Kampf um Weltherrschaft oder die knapp werdenden Ressourcen wiederholt.
Wir gehen in eine neue Zeitalter. Und das will ich sagen, für mich ist einfach, auf diesem Teppich zu sitzen und als ein Soldat aufzuhören und ein Pfleger werden. Pflege für dich selbst und für deine Umgebung.
Hivakar ist nicht übermäßig optimistisch. Er zweifelt daran, ob politischer Aktivismus jemals sein Ziel erreicht. Aber, so zeigt diese mitreißende und emotionalisierende Schau in Mannheim, im Medium der Kunst gelingt es ihm zunehmend erfolgreicher, poetischen Widerstand gegen den uns umgebenden Wahnsinn zu entfachen.
In der Kunsthalle Mannheim wird eine umfassende Retrospektive von Hivakar gezeigt. Die Ausstellung wird heute eröffnet und läuft bis zum 1. September. Rudolf Schmitz hat uns den Künstler vorgestellt. Und jetzt zu einem komplett anderen Thema. Mozarts auf dem Totenbett geschriebenes und unvollendet gebliebenes Requiem ist eins der stärksten geistlichen Werke und es wirkt nicht nur im sakralen Raum. Auch als Filmmusik wurden besonders die dramatischen Sätze wie das Dies Irae oder das Lacrimosa bereits verwendet und es lässt sich auch danach tanzen. Gestern Abend wollte der italienische Regisseur Romeo Castellucci beim Festival Aix-en-Provence das Requiem szenisch erzählen zur Eröffnung des Festivals. Aber das Wetter machte Probleme. Dort hat es gestern Abend so stark gewittert, dass es eine Zeit lang sogar so aussah, als müsse die Freiluftinszenierung abgesagt werden. Um 23 Uhr ging es dann aber doch noch los. Franziska Stürz berichtet über das nächtliche Requiem zum Festivalstart.
Opernfans sind hartgesottene Überzeugungstäter. Das bewiesen sie gestern Abend erneut in Aix-en-Provence. Das Festivalpublikum harrte trotz strömenden Gewitterregens geduldig vor den Sicherheitsabsperrungen aus und wartete auf die Ansage, ob die Premiere überhaupt stattfindet. Dabei stand zur Eröffnung in Aix-en-Provence gar keine Oper auf dem Programm, sondern Mozarts Requiem in der szenischen Lesart des italienischen Regisseurs Romeo Castellucci, musiziert vom französischen Shootingstar Raphael Pichon und seinem Ensemble und Chor Pygmalion. Nach der Verkündigung, man werde mit einer Stunde Verspätung um 23 Uhr mit der Vorstellung beginnen, sitzt man endlich glücklich auf tropfnassen Sitzen und die Musiker stimmen bei der hohen Luftfeuchtigkeit extra genau. Aber der Abend beginnt mit einer einzelnen Sopranstimme aus den halligen Gewölben des erzbischöflichen Palais. Raphael Pichon hat sich den gregorianischen Choral Christus Factus Est zur Eröffnung ausgesucht. Und auf der weißen Bühne zeigt Castellucci dazu eine alte Frau im weißen Hemd, die sich nach einem Blick in die Fernsehnachrichten in ihr hölzernes Bett legt und dort stirbt. Musikalisch geht es dann weiter mit Mozarts Meistermusik Köchelverzeichnis 477b. Der Chor formiert sich auf der Bühne, Tänzer schwenken Zweige und schwarze Fahnen, dann erst setzt das Requiem ein. Der Pygmalion-Chor trägt Alltagskleidung und beginnt in Kreisen hüpfend zur Fuge des Kyries zu tanzen. Regisseur Castellucci hat sich von Folklore verschiedener Völker für seine Inszenierung des Requiems inspirieren lassen. Auf die hintere Bühnenwand projiziert er Aufzählungen von ausgestorbenen Arten. Die Namen von Lebewesen, Pflanzen, aber auch Städten und Kulturen erscheinen da als persönliches Memento Mori des Regisseurs, der uns daran erinnern möchte, dass die Auslöschung der Menschheit mittlerweile absehbar ist. Es folgt ein Bass-Solo aus Mozarts Oper Thamos in Ägypten, zu dem Kunstnebel aufsteigt und Kalk um ein kleines Mädchen, das einen Olivenzweig hält, gestreut wird. Sie verkörpert die menschliche Seele, um die zum gewaltigen Dies Irae erneut ein großer Kreistanz choreografiert ist. Zum Tuba Mirum flechten die Choristen und Tänzer dann Bänder um eine Stange. Die Kostüme erinnern jetzt an Balkanfolklore und sind weiß-rot-schwarz gehalten. Pichon und seine Musiker geben Mozarts Musik packende, dynamische Akzente und besonders scharf konturierte Rhythmen, die sich in den Hüpftänzen nur teilweise wiederfinden. Manchmal wirkt das Reigentanzbild eher erheiternd zur existenziellen Aussage der Musik. Zwischen den Volkstanzszenen findet Castellucci auch starke Bilder, ohne jedoch eine Geschichte zu erzählen. Zu Mozarts flehender Bitte »Salva me« hängt das mit Farbe bestäubte und übergossene Mädchen eine erstaunlich lange Zeit an verborgenen Griffen mitten in der Bühnenrückwand. Gegen Ende hebt sich die mit schwarzer Erde bestreute weiße Bodenplatte und alles darauf rutscht in bedrohliche Nähe des Orchestergrabens. Der gesamte 40-köpfige Chor legt sich einer nach dem anderen als Opfer eines Autounfalls hin, während das schwarze Autowrack vor einer goldenen Gloriole steht. Castellucci assoziiert, was das Zeug hält. Und dennoch schläft manch einer im Publikum hörbar ein. Diese Version des Mozart-Requiems ist eine zwischen berührend, befremdend, lähmend und belustigend changierende Collage, die ähnlich wie die Kreistänze immer wieder neu beginnt. Auch zu früherer Stunde hätte das Werk etwas schneller als in 90 Minuten zum Ende finden können. Die musikalische und körperliche Leistung der Choristen und Solisten kann nur in höchsten Tönen gelobt werden. Auch aus dem Publikum geht so manch einer in leicht tänzelndem Schritt aus diesem Mozart-Requiem hinaus.
Franziska Stürz hat für uns bei dieser außergewöhnlichen Collage zugesehen und zugehört. Romeo Castellucci hat beim Festival DEX Mozarts Requiem inszeniert. Und auch morgen wird das Festival noch einmal Thema sein bei uns hier in Kultur heute, dann aber mit einer Inszenierung von Puccinis Tosca. Wenn im Moment das Stichwort Iran fällt, dann geht es vor allem darum. Atomabkommen, Urananreicherung, Konflikt mit den USA und mit der EU. Es geht um Warnungen, um Drohgebärden und um die Bedrohung durch einen Krieg. Aber wie lebt und wie arbeitet es sich täglich in einem solchen Land? Gerade Künstlerinnen und Künstler, Regisseurinnen und Galeristinnen und Galeristen arbeiten im Iran unter besonderen Bedingungen, zum Beispiel was finanzielle Transaktionen und auch die Ein- und Ausfuhr von Kunstwerken betrifft. Franziska Bure berichtet über die iranische Kulturszene.
Die lebendige Kulturszene in Teheran war für Afsun Nesat ein wesentlicher Grund, in den Iran zurückzukehren. Die Filmemacherin und Produzentin ist im Iran geboren und wuchs dort während des Irakkrieges auf. Sie lebte dann 30 Jahre in Deutschland und zog 2017 zurück. Sie kennt die Angst vor dem Krieg, beobachtet unter ihren Landsleuten gegenwärtig aber eher eine Mischung aus Sarkasmus und Gelassenheit, die letztlich auf Erfahrungen seit der Islamischen Revolution beruht.
Auch in ruhigen Zeiten im Iran ist es so, dass die Menschen sich eigentlich immer auf eine gewisse Art bedroht fühlen. Und inzwischen sind sie das so sehr gewohnt, dass sie das nicht mal mehr ernst nehmen. Da glaubt auch übrigens niemand an einen wirklichen Krieg. Das ist auch für mich immer wieder, ja, überraschend.
Die Hälfte der iranischen Bevölkerung ist unter 30 Jahre alt. Natürlich fühlen sich viele von ihnen um die an das Atomabkommen geknüpfte Hoffnung auf Öffnung des Iran betrogen. Also nimmt die junge Generation ihr Schicksal selbst in die Hand. Es wäre sehr verfrüht, von Reformen zu sprechen, aber die Initiativen und Impulse kann man als erste Anzeichen für einen Wandel in der iranischen Gesellschaft deuten. Zudem sind junge Menschen in der internationalen iranischen Diaspora sehr gut vernetzt und wissbegierig nach kulturellen Entwicklungen in anderen Teilen der Welt. Mariam Masht hat 2018 die erste Kunstmesse in Teheran, die Tehr Art Fair, gegründet. In dieser Woche fand die zweite Ausgabe statt. Die 47-jährige Galeristin schafft eine Plattform für genau den Nachwuchs, der im Austausch die Zukunft sieht.
Für mich geht es in der iranischen Kunst um das Leben im Iran. Und das ist eben auch international. Kulturell und gesellschaftlich ist der Iran kein isoliertes Land. Die Menschen reisen sehr viel und schauen sich an, was Menschen an anderen Orten in der Welt tun. Iranische Künstler leben genauso wie Künstler anderswo auch. Deshalb kann man nicht von iranischer Kunst per se sprechen, von iranischen Motiven etwa. Die Kunst ist viel weltoffener. Und die Anzahl an jungen Sammlern und jungen Künstlern ist in den letzten Jahren enorm gestiegen.
Sammler und Galerien aus anderen Ländern wären auf der Teheraner Kunstmesse hoch willkommen. Doch die Sanktionen schränken den internationalen Austausch stark ein.
Das größte Problem sind die finanziellen Transaktionen. Wenn man einem nicht-iranischen Sammler ein Kunstwerk verkaufen möchte, ist es fast unmöglich, das Geld auch zu bekommen. Zudem haben wir Probleme mit der Versendung von Kunstwerken, denn Lieferungen sind nach den letzten Sanktionen noch schwieriger geworden. Aber das Hauptproblem sind die Überweisungen. Und weil Importe inzwischen so stark eingeschränkt sind, haben Künstler zunehmend Schwierigkeiten zu finden, was sie für ihre Arbeit brauchen.
In der Wirtschaftskrise sind die Menschen im Iran eher mit Alltagsbewältigung beschäftigt als mit der Kriegsrhetorik aus Washington. Täglich stehen sie vor der Wahl: aufgeben oder weitermachen. Die kulturellen Akteure haben sich entschieden. Genau deswegen gibt es trotz widriger Bedingungen und der Bedrohung von außen immer mehr Orte und Veranstaltungen für Kultur. Eine aufregende Entwicklung, deren Richtung noch völlig offen ist. Mariam Masht von der Teheraner Kunstmesse hofft, dass ihr Tun nachhaltig ist. Sowohl für die Kultur als auch für die Wirtschaft ihres Landes.
Ich persönlich glaube, dass ich einen Beitrag leiste für mein Land. Ich teile meine Fähigkeiten mit anderen Menschen und ich versuche, die Kultur und das wirtschaftliche Wachstum in diesem Land voranzubringen. Vielleicht spielt mein Beitrag nur eine kleine Rolle, aber ich gebe mein Bestes.
Ein Beitrag von Franziska Bure war das über die Arbeit von Künstlerinnen und Galeristinnen im Iran. Und jetzt ist Susanne Löwig bei mir im Studio und hat die Kulturmeldungen mitgebracht und die beginnen mit einem Gerichtsurteil.
Ja, und das dürfte vor allem Architekten und Ingenieuren in Deutschland wenig gefallen, denn der Europäische Gerichtshof in Straßburg hat die Honorarregeln gekippt. Laut EuGH verstoßen sie gegen EU-Recht und seien nicht verhältnismäßig. Ab jetzt gelten die Mindest- und Höchstsätze in der Honorarordnung nicht mehr und es steht zu befürchten, dass sich vor allem kleinere Büros mit Billigangeboten gegenseitig Konkurrenz machen werden. Aber auch die Kosten nach oben könnten noch ziemlich deutlich steigen. Am Ende bleibt die Frage, wie günstig die Architektur noch werden kann oder soll, um gute und auch lebenswerte Bauten hervorzubringen. Ein weiteres Problem: bislang wurden viele Bauvorhaben einfach mal begonnen, obwohl noch kein endgültiger Vertrag geschlossen war, denn alle Beteiligten konnten sich am Ende immer auf die Honorarordnung verlassen. Fällt die nun weg, werden vermutlich häufiger Gerichte bemüht. Geld oder fehlende Einnahmen haben offiziell keine Rolle bei Nike Wagners Rückzug vom Bonner Beethovenfest gespielt. Immer wieder war die Intendantin, die seit 2014 in Bonn tätig war, ja in die Kritik geraten, da unter ihrer Führung die Ticketverkäufe gesunken sind. Außerdem wurde Nike Wagner vorgeworfen, dass sie zu wenig Beethoven gespielt habe. Sehr heftig wurde sie außerdem für ihre Verteidigung Siegfried Mausers kritisiert. Der wegen Sexualstraftaten verurteilte Münchner Musikwissenschaftler wurde von Wagner trotz aller Anschuldigungen weiter beauftragt. Dennoch, so die Urenkelin Richard Wagners, gehe sie ohne schlechte Gefühle aus Bonn.
Ich werde meinen Vertrag über 2020 hinaus nicht verlängern. Ich gehe auch ohne Ressentiment oder so, aber ich finde, jetzt ist gut so mit dem Jubeljahr als dem Schlussstein. Das passt irgendwie.
Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger von Nike Wagner für die Intendanz, der ist noch nicht bekannt. Das diesjährige Beethovenfest beginnt am 6. September und nächstes Jahr dann der 250. Geburtstag. Auch beim Jüdischen Museum in Berlin hat ja die Suche nach einem Nachfolger für den zurückgetretenen Direktor Peter Schäfer begonnen. Christoph Stölzel, neue Vertrauensperson für den Stiftungsrat des Jüdischen Museums in Berlin, sieht sich selbst als Mittler in der Debatte über das Ausstellungshaus, wie er heute sagte. Es ist zunächst mal eine Aufgabe, bei der ich mit jedem reden darf. Sie hat den einzigen Zweck, Frieden herzustellen und Ruhe zu gewinnen für die Phase, die nun notwendig ist, die Suche nach einem neuen Direktor. Hauptaufgabe, so Stölzel, ist es, die gigantische, gewaltige Kulturleistung des Judentums in Europa zu zeigen. Dazu tragen sicherlich auch Bücher bei und erfreulicherweise wird ja auch allgemein wieder mehr gelesen und die Zahlen der Buchverkäufe steigen wieder. Noch weiter könnte das Geschäft auf der diesjährigen Buchmesse in Frankfurt angekurbelt werden, denn in diesem Jahr können die Besucher und Besucherinnen nicht nur sonntags, sondern bereits schon samstags Bücher vor Ort in Frankfurt kaufen.
Das war Kultur heute. In den Informationen am Abend nach den Nachrichten geht es gleich um dieses Thema. EU-Ratschef Donald Tusk hat sich für Ursula von der Leyen als Präsidentin der EU-Kommission eingesetzt. Mein Name ist Anna Kohn. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.